Ja, hi auch von meiner Seite. Einen schönen Abend wünsche ich euch. Ich bin immer ganz froh, oder war gerade ganz froh, dass das nicht während des Lobpreises anging. Meine Stimme zu hören für alle wäre vielleicht nicht so ertragreich. Es geht heute Abend um den dritten Teil der Seligpreisungen und will noch mal kurz daran erinnern, dass die alle aufeinander bauen. Und falls ihr die letzten Male nicht dabei wart, vielleicht könnt ihr die euch noch mal zu Gemüte führen und ein bisschen darüber nachdenken. Ich lese den Text, und das zu sagen dauert länger, als den eigentlichen Text zu lesen. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Das ist nach der Luther-Übersetzung und hat mich aber ein bisschen an die eigene Übersetzung gemacht. Die eigentliche oder bessere Übersetzung ist, und viele andere machen das auch, heißt, das Land zu erben. Also die, die sanftmütig sind, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Wenn wir uns diese Worte Jesu anschauen, dann merken wir schnell, dass sie uns vor eine große Herausforderung stellen. Denn in jeder dieser Seligpreisungen, in dieser Segnungen, die Jesus ausgesprochen hat, passiert etwas Entscheidendes. Wir werden aufgefordert, nach Glückseligkeit zu streben. Das große Problem hieran ist aber, dass wir diese Bestimmung verfehlt haben und immer noch an ihr vorbeirauschen, weil wir im Laufe des menschlichen Daseins und aufgrund unseres selbstzentrierten Herzens und böswilligen Herzens eine falsche Vorstellung davon entwickelt haben, was Glück und Glückseligkeit eigentlich bedeutet. Falls du jetzt über meine Worte oder meine Aussage stolperst, unser selbstzentriertes und böswilliges Herz, dann lass mich dich ermutigen, sanftmütig mit mir zu sein, weil ich glaube, das wird sich im Laufe der Zeit noch klären. Nun ist es also kaum überraschend, dass wir oft richtungslos, hoffnungslos, haltlos oder wie du es auch nennen möchtest, in unserem Leben umhergeistern. Und dass wir uns so sehr nach eigenem Wohl und Glück auf die Suche machen, also beziehungsweise nur darauf bedacht sind und unser ganzes Leben darauf ausrichten, nach eigenem Glück und nach eigenem Wohl zu suchen. Und daran leidet auch unser ganzes Leben. Unsere Beziehungen, die Bildung, die Investitionen, die wir machen, die Risiken, die wir eingehen, alles ein endloses Ringen um eben dieses Glück. Ein Widerspruch in sich. Mit dieser Herzenshaltung stehen wir jetzt also in der Gefahr, dass wir diese Versprechen, die Jesus in den Seligpreisungen macht, missverstehen. Wir neigen nämlich dazu zu glauben, dass wenn ich mich auf diese oder jene Art und Weise verhalte, dass ich dafür auch eine gewisse Belohnung empfangen werde. Ich suche also nach Glück und Erfüllung zuerst für mich selbst, ohne überhaupt einen höheren Zweck im Blick zu haben. Warum auch? Weil Jesus verspricht hier ausdrücklich Glückseligkeit. Und er geht noch deutlich weiter und verspricht etwas noch Unvorstellbareres und sagt, dass wir das ganze Erdreich besitzen werden, wenn wir sanftmütig sind. Das mit der Glückseligkeit, finde ich, das kann man ja vielleicht noch glauben, aber das ganze Erdreich, ehrlich? Wenn wir uns aber jetzt an diesem Versprechen orientieren, dann könnte ich ja erstmal davon ausgehen, dass das Glück, die Glückseligkeit, die mir hier versprochen wird, dass die zu meinem Guten und zu meinem Wohl dienen soll. Sie wird mir für mich versprochen. Aber der Fehler in diesem Denken, der entspringt aus der Überzeugung, dass Gott ein guter Gott ist. Nun, Gott ist ein guter Gott, also es trifft allgemein auf ihn zu. Aber ich höre viele Christen sagen, dass Gott gut ist, und zwar einzig und allein deswegen, weil ihre einzige Hoffnung eben die ist, dass er sie in seiner Barmherzigkeit begnadigen wird, ohne dass sie selbst aber irgendwie aktiv an sich arbeiten müssen. Dann gibt es die andere Sichtweise. Menschen sehen Gott als einen strafenden Richter, der sie bitterböse direkt für das bestraft, was sie eben tun oder was sie nicht tun. Ja, wenn Gott ihnen etwas vorenthält, wovon sie glauben, dass sie es verdient haben, dann sehen sie Gottes Strafe darin. Wenn ihnen aber etwas widerfährt, von dem sie glauben, dass sie das nicht verdient haben, dann sehen sie Gottes Strafe darin. Aber lasst uns ehrlich sein, denn beide diese Sichtweisen zeigen uns nur, dass der Mensch sich selbst ins Zentrum stellt und der Glückseligkeit nur um seiner selbst willen hinterherjagt. Wir haben es hier also mit einem falschen Gottesverständnis zu tun. Gott liebt uns, das stimmt, aber er ruft uns auch zu einem Leben der Veränderung auf und zu einem Leben des Wachstums. Und zwar nicht für uns selbst, sondern im Besonderen zur Ehre Gottes. Darum, sagt Jesus, glückselig sind die Sanftmütigen. Wir können also hier in diesem Vers davon ausgehen, dass Jesus nicht einfach nur von Personen spricht, die einfach irgendwie einen sanftmütigen Charakter haben. Wir unterscheiden uns ja charakterlich alle. Was er anspricht, ist erstens uns alle und deine dahinterliegende Motivation und deine Haltung in deinem Herzen. Und um das Versprechen richtig zu verstehen und einordnen zu können, auch für unser eigenes Leben, wollen wir uns diesem Thema, diesem Vers in 3 Schritten nähern. Wir schauen uns als erstes an die Sanftmut aus biblischer Perspektive, wollen dann einen Blick darauf werfen, was die Verheißung, die da dranhängt, dieses Land zu erben und das Land zu besitzen, was es damit auf sich hat, und wollen dann zuletzt darüber nachdenken, wie wir diese biblische Sanftmut in unserem Leben eigentlich erreichen können. Ich will aber zu Beginn noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Herr, wir durften erleben, wie Menschen sich haben taufen lassen und deinen Namen bekennen und sich zu dir bekennen. Herr, und nicht nur für Neugetaufte, sondern auch für uns hast du immer wieder Neues in deinem Wort offen und du willst zu unserem Herzen sprechen. Und ich bete, dass du uns ein offenes Ohr und einen wachen Geist schenkst, um aufzunehmen, was du zu uns zu sagen hast. Und ich bete, dass du auch mir ein sanftmütiges und demütiges Herz schenkst. Herr, in deinem Namen beten wir. Amen. Kommen wir zur Sanftmut aus biblischer Perspektive. Im biblischen Sinne, verstanden, umfasst die Sanftmut im Wesentlichen 2 Aspekte. Es geht einmal um die Sanftmut gegenüber Gott und im zweiten geht es um die Sanftmut meinen Mitmenschen gegenüber. Nun, die Sanftmut gegenüber Gott bedeutet, dass ich mich seinem Willen beuge, mich seinem Willen unterordne. Aber in einer Welt, in der wir oft mit unserem eigenen Verlangen nach Glückseligkeit oder oft durch unser eigenes Verlangen nach Glückseligkeit getrieben sind, fordert uns Jesus hier jetzt aber zu einer anderen Sichtweise auf. Indem er sagt, wahre Glückseligkeit ist nicht das, was wir in unserem irdischen Leben als angenehm empfinden, sondern sie ist eben eine Gewissheit, und zwar die Gewissheit, dass Gott treu ist, uns treu ist. In 1. Korinther 10, Vers 13 heißt es, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen hinaus versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch einen Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Ein sanftmütiger Christ erkennt also an, dass Gottes Plan nicht immer mit unseren Vorstellungen von Glück übereinstimmt, aber er vertraut eben darauf, dass Gott auch in schwierigen Zeiten bei uns ist. Sanftmut bedeutet also erstens, sich Gottes Willen zu beugen und unterzuordnen, auch dann, wenn es mir schwerfällt oder ich Leid erfahre. Es ist die Bereitschaft, den eigenen Willen zur Seite zu stellen und in Übereinstimmung mit Gottes Willen und seinem Wort und seinen Geboten zu leben. Die Sanftmut gegenüber den Mitmenschen ist dann wiederum ein Ausdruck der inneren Ruhe und Selbstbeherrschung. Sie hilft uns, unsere Emotionen zu kontrollieren, insbesondere unsere Neigungen zu Ärger, die eingeschränkte Bereitschaft irgendwie zur Vergebung und vor allem auch unserem Verlangen nach Vergeltung. Eine sanftmütige Person ist nicht leicht aus der Ruhe zu bringen, vielmehr reagiert sie mit Geduld, Besonnenheit und Liebe. Und insbesondere das fällt in schwierigen Zeiten und konfliktreichen Situationen auf. Sanftmut fördert den friedlichen Umgang mit anderen und strebt nach Bewahrung von zwischenmenschlichen Beziehungen. Und um das zu gewährleisten, braucht es im Wesentlichen 3 Dinge. Und zwar, ich ertrage Verletzungen und Leid, ich vergebe Verletzungen und Leid und ich reagiere auf sie mit Gutem. Was bedeutet das? So, Verletzung und Leid ertragen, oder ich möchte mal sagen, Sanftmut als Selbstbeherrschung bedeutet ganz einfach, eben nicht impulsiv oder unüberlegt zu handeln. Diese Sanftmut lehrt uns, fordert uns auf, unseren Zorn und unsere Leidenschaften zu zügeln, sie zu kontrollieren, um nicht in zerstörerische Handlungen zu verfallen und Beziehungen zu zerstören. Stell dir vor, du hast mit einem Kollegen eine Meinungsverschiedenheit, die super schnell eskaliert. Dein Kollege wird laut und verletzlich und schmeißt mit fiesen und bösen Worten um sich. Anstatt jetzt aber sofort zurückzuschlagen, was wir vielleicht gerne tun würden, und Rache zu üben und selbst für Gerechtigkeit zu sorgen, atmest du erstmal tief durch und lässt den Moment an dir abprallen. Du entschließt dich, ruhig zu bleiben und später in einem respektvollen Gespräch die Dinge zu klären, anstatt die Situation noch weiter anzuheizen oder eskalieren zu lassen. Oder stell dir vor, das trifft vielleicht auf die meisten von euch auch zu, diese Erfahrung, du sitzt im Hauskreis, ihr behandelt ein heißes Thema und du möchtest unbedingt mal zu Wort kommen. Aber da ist diese eine super extrovertierte Person, die dich einfach nicht zu Wort kommen lässt. Ich finde, der Gedanke ist ja, der kann einen ja schon wahnsinnig machen. Aber und dann, selbst dann, wenn du die Möglichkeit hast, zu Wort zu kommen, was passiert dann? Dann korrigiert dich die Person. Oder sie hat ein letztes Wort oder was auch immer. Nun, Sanftmut hält das aus. Züge deinen Ärger und deinen Zorn dieser Person gegenüber. Biblische Sanftmut bringt also dein Herz zur Ruhe. Aber es bleibt nicht nur dabei, sondern sie befähigt dich auch, zu einem richtigen Zeitpunkt mit gezügeltem Ärger und einem besonnenen Herzen diese Person respektvoll mit dir in ein Gespräch zu bringen. Verletzungen vergeben. Verletzungen und Leid ertragen ist das eine, aber sie zu vergeben ist das andere und der zweite Aspekt der biblischen Sanftmut, den Mitmenschen gegenüber. Ein sanftmütiger Mensch kann Verletzungen vergeben, obwohl er eben die leidtragende Person ist. Und diese Art Vergebung, obwohl man das eigentliche Opfer ist, erfordert eine tiefe Stärke und den Willen, nicht an vergangenem Unrecht festzuhalten, es nicht gedeihen zu lassen. Es geht im biblischen Sinne auch nicht einfach nur darum, um eine äußerliche Geste der Vergebung, sondern es geht hier eben wirklich darum, im Herzen loszulassen und den Ärger und Groll zu überwinden. Und zwar so, wie Gott uns unermesslich vergibt, so sind auch du und ich aufgerufen, in aller Sanftmut immer wieder zu vergeben. Selbst dann, wenn jemand immer wieder und immer wieder an dir schuldig wird. Und die Notwendigkeit der Vergebung, die ist euch vielleicht bewusst, aber Jesus spricht sie nochmal in Matthäus 18, 21 bis 22 an, wo er sagt zu Petrus, dass wir nicht 7-mal vergeben sollen, sondern wir sollen 77-mal vergeben. Die Weigerung zur Vergebung im Umkehrschluss, die stellt ein ernsthaftes Problem dar. Und zwar nicht nur in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern besonders zerstört sie auch die Beziehung zwischen dir und Gott. Wieder ein Beispiel, stell dir vor, deine beste Freundin, Freund, Ehepartner oder ihr könnt da alles einsetzen, hat dich in der Vergangenheit tief verletzt, indem er irgendwie ein tiefes Geheimnis weitererzählt hat, das du ihm anvertraut hast oder ihr. Und verständlicherweise fällt es dir super schwer, das dieser Person zu vergeben. Aber diese Sanftmut bringt dich dazu, anders zu entscheiden. Du entscheidest dich, den Schmerz dieser Verletzung in deinem Herzen nicht länger zu tragen und nicht keimen zu lassen. Du sprichst also mit dieser Person und lässt sie wissen, wie sehr sie dich verletzt hat. Aber du vergibst ihr und das nicht nur als Geste, sondern von Herzen. Das heißt, von Herzen, du vergibst ihr, ohne eben an diesem Ärger festzuhalten. Und du tust das, weil du weißt, dass wahre und liebevolle Beziehungen und echte Heilungen in Beziehungen eben die Früchte von dieser Sanftmut sind. Die biblische Sanftmut, die erträgt und nun auch vergibt. Und ein drittes aber, und zwar, das ist der Höhepunkt der Sanftmut, würde ich sagen, ist eben die Fähigkeit, Böses nicht mit Bösem zu vergelten, sondern auf Böses mit Gutem zu antworten. Das ist die höchste Form der biblischen Sanftmut im Umgang mit den Mitmenschen, würde ich sagen, und wird eben besonders deutlich darin, dass wir selbst in der Liebe Gottes verwurzelt sind. Anstatt also mit Hass oder Rache zu reagieren, ermöglicht uns die Gnade Gottes, das Böse zu überwinden und das mit Geduld und darauf mit Geduld und Liebe zu antworten, die Bosheit und das Unrecht der anderen in Frieden und in Liebe zu verwandeln. Du erfährst vielleicht, dass ein lieber Freund oder jemand, der dir sehr nahe steht, hinter deinem Rücken üble Geschichten über dich erzählt. Und anstatt eben mit denselben Mitteln zurückzuschlagen, entschließt du dich, ihm in einem freundlichen Gespräch zu begegnen. Du bietest ihm ein offenes Ohr und versuchst zu verstehen und Missverständnisse zu klären und aus dem Weg zu räumen. Du setzt dich also dafür ein, diese Beziehung wieder zu versöhnen, statt dich in Rache und Feindseligkeit zu verstricken. Das sind die wesentlichen Punkte der biblischen Sanftmut in Bezug auf Gott und in Bezug auf meine Mitmenschen. Aber wir haben ja gesehen, der Vers geht weiter. Und zwar, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Jetzt, wo wir uns also mit biblischer Sanftmut beschäftigt haben, glaube ich, ist es dran, dass wir uns fragen, was hat es mit dieser Verheißung eigentlich auf sich, wenn ich mich so verhalte? Was bedeutet das? Ich finde nämlich, das fällt mir jetzt gerade noch ein, dass man hier schnell in der Gefahr steht, in so eine Art Wohlstandsevangelium zu verfallen. Wenn ich mich so oder so verhalte, ich hatte es in der Einleitung kurz gesagt, dann werde ich das bekommen. Aber mit meiner Herzenshaltung bin ich oft geneigt, mein eigenes Glück zu suchen. Ich mache also etwas, was äußerlich vielleicht aussieht, wie ich würde es für Gott machen, aber ich mache es zu meinem eigenen Wohl. Darum soll es eben nicht gehen, sondern das Land erben. Was das bedeutet, ergründen wir jetzt. Zuerst mal, das ist nichts Neutestamentliches in dem Sinne, sondern auch im Alten Testament finden wir das schon oft, dass sozusagen Gott seinem Volk oder auch den Menschen, die glauben, eben verspricht, dass sie das Land erben werden. Und ich schätze mal, dass du wahrscheinlich oder die meisten, die jetzt hier auch sind, in dem Zusammenhang mit dieser Aussage an das ewige Land denken, also an das ewige Reich Gottes, das Jesus Christus für uns vorbereitet. Das sagt er in Johannes 14, 2 bis 3, da heißt es, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch nicht gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, dann komme ich auch wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid dort, wo ich bin. Du liegst also richtig, Glückseligkeit oder glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das ewige Reich erben. Und in diesem speziellen Sinne hast du, also wir als Gläubige, wenn wir von Herzen glauben, will ich damit sagen, den Anspruch und das Recht auf dieses ewige Reich, auf den Himmel, wenn du so willst. In Epheser 5, 30 sagt Paulus dann, in 1. Korinther 12, 27 vorher, ihr aber seid mein Leib. Ihr seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. In Epheser 5, Vers 30 lesen wir dann, oder beziehungsweise sagt Paulus da zur Gemeinschaft der Gläubigen, also zur Gemeinde, zu euch, denn wir sind Glieder seines Leibes. Es geht immer um diesen Anspruch noch, den wir haben. Und jetzt schließt sich der Kreis, wenn wir uns Römer 8, Vers 17 anschauen. Denn wenn wir aber Kinder Gottes sind und die Sanftmut, von der wir gehört haben, sie ist als Frucht des Heiligen Geistes ein Beweis dafür, dann sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Also, durch Christus sind wir Miterben des ewigen Reiches. Aber Jesus vertröstet uns hier nicht nur auf das ewige Reich, indem er uns auf die Zukunft hoffen lässt, sondern er verspricht uns außerdem, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden auch das bestehende Erdreich besitzen. Hier geht es jetzt nicht darum, dass die Sanftmütigen sozusagen im possessiven Sinne die Erde besitzen. Es geht vielmehr darum, dass sie die Erde als Geschenk Gottes betrachten können. Ja, so steht zum Beispiel ein Sanftmütiger auf einem hohen Berg, ihr kennt das alle, schaut ins Tal hinunter oder in die unendlichen Weiten, ist erstaunt und sagt, mein Gott, all das hast du geschaffen. All das gehört dir, aber weil ich dein bin, gehört es auch mir. Kennt das vielleicht als Kinder im Elternhaus, wenn ihr irgendwie einen Gegenstand als Kind mit euch rumschleppt, dann würdet ihr ja auch nicht sagen, das ist meins oder meinen Eltern, sondern man geht immer davon aus, das gehört uns. Dieser kindliche Anspruch ist hier gemeint. Ja, oder so jemand wird die Erde in diesem Sinne besitzen, als dass diese Person an ihrem eigenen Leid eben nicht zugrunde geht. Ja, wir haben eingangs gehört, dass wir ohne Gottes Hilfe gar nicht in der Lage sind, überhaupt einen höheren göttlichen Zweck in der Glückseligkeit zu sehen. Aber der Sanftmütige, also im biblischen Sinne, sucht nicht nur sein eigenes und irdisches Glück, das vergänglich ist, sondern er freut sich an dem Glück und Segen anderer, wodurch es eben auch zu seinem eigenen Glück und seiner eigenen Glückseligkeit wird. Ja, so jemand ist zum Beispiel, leidet vielleicht an einer Krankheit und er trauert auch darüber, aber er geht daran nicht zugrunde. Er beschwert sich nicht über diese Ungerechtigkeit, sondern er freut sich an dem Wohlergehen seiner Mitmenschen. Die Gesundheit seines, ich sag mal, Nachbarn ist also seine Glückseligkeit. Oder so jemand hat trotz viel Fleiß und Mühe in seinem Leben ist nie wirklich finanziell weit gebracht. Aber diese Person geht daran nicht zugrunde, beschwert sich nicht über diese Ungerechtigkeit, sondern freut sich an dem Wohlergehen seiner Mitmenschen. Die finanzielle Sicherheit seines Nachbarn ist seine Glückseligkeit. Oder ein drittes Beispiel, so jemand ist vielleicht oft oder hat oft ein emotional schweres Herz und sieht all die Frohnaturen um sich herum, die es irgendwie gefühlt, äußerlich betrachtet, immer leicht in ihrem Leben haben. Aber er geht nicht daran zugrunde, er beschwert sich nicht über diese Ungerechtigkeit, sondern er freut sich an dem Wohlergehen seiner Mitmenschen. Ihr seht, das kann man jetzt immer so weiterdenken und vielleicht fällt dir ja ganz persönlich in deinem Leben jetzt auch eine Situation ein, auf die du das übertragen kannst. Aber in diesen Beispielen und auf jede andere Situation, auf die du das Beispiel vielleicht auch übertragen kannst, da kennen du und ich eigentlich andere Reaktionen drauf. Wir sind frustriert, wir sind verärgert, wir sind enttäuscht. Hier könnt ihr alle möglichen Gefühle einsetzen. Und die eigentliche dahinterliegende Sünde ist, würde ich sagen, Neid. Und Neid ist egoistisch und ein weiteres Gegenteil von biblischer Sanftmut. Die Frage ist also, wie komme ich nun zu so einer starken Sanftmut, zu so einer biblischen Sanftmut, die nicht zornig oder neidisch ist? Nun, du erahnst vielleicht, dass die Antwort Jesus Christus ist. Er ist das beste Vorbild, das perfekte Beispiel für wahre biblische Sanftmut. Denn obwohl er ausgestoßen wurde, verspottet wurde, beleidigt wurde und verraten wurde, blieb er ruhig. Er reagierte mit Geduld und er betete sogar für seine Feinde. Und Jesus selbst sagt in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Er lädt dich also ein, es genauso zu machen wie er selbst. Von ihm zu lernen und seiner Sanftmut zu folgen. Seine Sanftmut im Umgang mit allen Menschen und in allen Lebenslagen ist ein Hinweis auf Gott gewesen, immer. Und die Aufforderung ist, schaue auf Jesus und schmücke dich mit seiner Sanftmut, denn sie ist ein sichtbares Zeichen deines Glaubens und vor allem auch kostbar vor Gott. In 1. Petrus 3, Vers 4 heißt es, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, sondern innerlich an euren Herzen, geschmückt mit einem sanften und stillen Herzen, denn dieser ist sehr kostbar vor Gott. Diese Eigenschaft ist also eine wahre Stärke, eine innere Kraft. Denn wenn du in der Lage bist, deine Leidenschaften zu zügeln und deine Emotionen zu kontrollieren, dann bist du stärker als diejenigen, die keine Mühen und Kosten scheuen, um sich ihr eigenes Glück zu schmieden, um für ihr eigenes Recht zu kämpfen. Wie weit sie damit auch in einer, ich sag mal, vergänglichen Welt kommen mögen. Nun, du und ich, wir sollten nicht so gesinnt sein. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Philipper 2, 5 bis 8. Wir können also und sollen es auch Jesus Christus nachahmen. Es gibt neben Jesus noch viele andere Beispiele, aber die Zeit haben wir heute Abend nicht und wir haben heute auch schon viel gehört. Aber wir sollen Jesus Christus nachahmen. Und was du auch tun kannst, neben vielem anderen noch, ist, du solltest beten. Und zwar mit Hingabe um diese göttliche Sanftmut. Sanftmut ist nichts, was wir aus eigener Kraft erreichen könnten. Dann enden wir wieder da, dass wir es nur um unser eigenes Glück wegen machen. Sondern sie ist etwas, was Gott schenkt in seiner Gnade. Das Wort Gottes erinnert uns daran, dass Gott der Gott aller Gnade ist. Das lesen wir auch im 1. Petrus. Und alle göttlichen Tugenden in seiner Hand liegen. Deshalb sollen wir auch in unsere Gebete eine ernsthafte Bitte um diese biblische Sanftmut mit einfließen lassen. Wenn Gott unser Herz berührt und uns mit dieser Gnade segnet, dann werden wir auch in der Lage sein, diese Sanftmut, die Christus uns vorgelebt hat, zu leben. Bete also im Glauben, dass Gott dein inneres Wesen verändert und dich mit der Kraft ausstattet, in schwierigen Situationen ruhig, geduldig und liebevoll zu reagieren. Durch das Gebet finden wir Zugang zu dieser göttlichen Gnade. Und er, also Gott, ist es dann auch, der uns mit allem versorgt, was wir brauchen, und zwar, um ihm treu nachzufolgen. Ich möchte uns abschließend nochmal bewusst machen, das waren ja ein paar verschiedene Punkte, dass die Sanftmut, die Jesus in der Bergpredigt beschreibt, eine einzigartige und wertvolle Eigenschaft ist. Sie ist zum einen das sichtbare Zeichen deines Glaubens und zeigt auf den, der eben diesen Glauben geschenkt hat. Sie ist das Wirken Gottes in deinem Leben. Die Verheißung, dass die Sanftmütigen das Erdreich besitzen werden, spricht von einer tiefen und bleibenden Ruhe, die nicht durch äußerliche Umstände erschüttert wird, sondern von einer inneren Gewissheit getragen ist, dass Gott über allem steht und vor allem auch für uns sorgt. Sanftmut bedeutet, Gottes Willen mehr zu suchen als die eigenen Interessen. Wir sind also aufgefordert, nicht nur in unserem eigenen Herz Sanftmut zu kultivieren, sondern auch in unseren Beziehungen zu anderen und vor allem auch in unserer Beziehung zu Gott. Denn, das haben wir gehört, das ist kostbar vor Gott. Wenn du diesen Gott noch nicht kennst, dann möchte ich dich einfach einladen, über deine Beziehung zu ihm nachzudenken. Er ist der souveräne Schöpfer, der dir dein Leben geschenkt hat und dich zu sich rufen möchte. In Jesus Christus siehst du die vollkommene Sanftmut und die Liebe Gottes. Und er hat sein Leben für Sünder wie dich und mich hingegeben. Wende dich also an ihn. Bitte ihm um Gnade und Vergebung und vertraue darauf, dass er dein Herz erneuern und verändern kann. Denn es ist allein Gottes Gnade, die uns rettet, und er wird dich annehmen, wenn du von Herzen darum bittest, von deiner Schuld umkehrst und dich zu Jesus Christus bekennst. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du zu uns gesprochen hast in der Bergpredigt. Und Herr, jede einzelne dieser Seligpreisungen sind eigentlich so viel komplexer noch als das, was man in irgendwie ein paar Minuten rüberbringen kann. Aber Herr, ich bete, dass du uns sensibel machst, uns selbst zu hinterfragen, unsere eigene Motivation zu hinterfragen und dich vor allem auch an uns arbeiten zu lassen. Herr, wir wollen um Vergebung beten in Momenten, wo wir ja versucht haben, unser eigenes Glück zu schmieden. Wir stehen immer wieder in der Gefahr, uns vorrangig nach unserem eigenen Glück zu sehnen und uns vor allem auch darum zu kümmern. Aber all das sind vergängliche Dinge und wir beten um Vergebung, dass wir nicht sanftmütig waren im Umgang mit dir, im Umgang mit unseren Mitmenschen, weil wir uns eben nicht deinem Wort unterordnet haben und vor allem auch, weil wir unseren Mitmenschen nicht vergeben haben oder Rache an ihm geübt haben, auf welche Weise auch immer, Herr. Wir beten, dass du uns in den kommenden Tagen immer sensibler dafür machst, wo wir an Sanftmut noch mangeln oder wo es bei uns an Sanftmut noch mangelt. Und wir beten, Herr, dass du uns ausrüstest mit deinem Heiligen Geist, der uns sensibilisiert, damit wir immer mehr in Ähnlichkeit hin zu dir wachsen können. Amen.